Manchmal werden Christen genau dann angegriffen, wenn sie das Gute tun, nicht weil sie versagt haben, sondern weil sie an Christus festhalten. Dann stellt sich die Frage, was trägt wirklich, wenn Ehrverlust, Unverständnis oder sogar Verfolgung unsere Seele erschüttern? 1. Petrus 3 führt mitten hinein in diese Spannung und zeigt, wie sehr unser inneres Verhältnis zu Christus über unser äußeres Ergehen entscheidet. Christus im Leiden als Herrn im Herzen heiligen. Petrus stellt etwas Gegensätzliches nebeneinander, Leiden und Glückseligkeit. Er schreibt, aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Äußerlich steht ein Mensch vielleicht unter Druck, wird bedroht, verliert Ansehen oder sogar Freiheit. Innerlich aber kann etwas ganz anderes geschehen. Christus wird als Herr erhoben, abgetrennt von allem, womit wir uns sonst schützen oder trösten. Heiligen heißt, ihn aus der Reihe der vielen Stimmen und Kräfte unseres Herzens herauszulösen und ihn als den Einzigartigen zu betrachten. Das trifft besonders dort, wo Angst und Menschenfurcht uns packen möchten. Der Text spricht ausdrücklich von ihrem Schrecken, von Drohungen, die uns zutiefst verunsichern könnten. Gerade da entscheidet sich, welche Furcht in uns stärker ist, die Ehrfurcht vor Christus oder die Furcht vor Menschen. Aber wenn ihr auch um der Gerechtigkeit willen leiden solltet, seid ihr glückselig und fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt Christus, den Herrn, in euren Herzen und seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist, jedoch mit Sanftmut und Furcht. Dieses innere Heiligen Christi ist nichts Dramatisches nach außen, sondern eine stille, aber reale Bewegung des Herzens. Wer ihn heiligt, lässt nicht mehr Bedrohungen, sondern den Herrn die Gedanken besetzen. Viele Berichte von Märtyrern und verfolgten Gläubigen erzählen davon, äußerlich Gefangene, innerlich jedoch von einer Freude und Ruhe erfüllt, die sich nicht erklären lässt. Petrus verbindet damit unmittelbar die Hoffnung, die in euch ist. Wenn Christus in unserem Inneren als lebendiger, gegenwärtiger Herr Raum gewinnt, wird die kommende Herrlichkeit, das unvergängliche Erbe, nicht mehr eine entfernte Lehre, sondern eine spürbare Realität. Die Welt sieht vielleicht nur einen stillen Menschen, der nicht zurückschlägt und nicht verzweifelt, Gott aber sieht ein Herz, in dem Christus geehrt wird. Und aus einem solchen Herzen fließt eine Hoffnung, die andere irritiert, anzieht und Fragen weckt. In dieser Spannung zwischen äußerem Druck und innerer Heiligung Christi wächst eine Zuversicht, die uns langsam, aber sicher von der Herrschaft der Angst löst und tiefer an den Herrn bindet. Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt. Sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Wenn Christus im Leiden in unseren Herzen als Herr geheiligt wird, verändert das die Atmosphäre unseres Inneren, Drohungen verlieren an Gewicht, die Hoffnung gewinnt Kontur. Wir bleiben nicht angstfrei, weil die Situation ungefährlich wäre, sondern weil eine andere Wirklichkeit schwerer wiegt. In der Auseinandersetzung mit Menschenfurcht, Anerkennungssucht oder dem Impuls zur Selbstverteidigung entsteht ein leiser, aber entschiedener innerer Perspektivwechsel. Christus ist nicht nur Retter, sondern tatsächlich der Herr meines Herzens. Daraus wächst eine Art von Gelassenheit, die nicht aus Temperament, sondern aus Anbetung kommt. Wer so lernt, den Herrn im Herzen zu heiligen, wird im Leiden nicht hart, sondern weich und zugleich standfest, und seine Hoffnung wird nicht nur für ihn selbst tragfähig, sondern für andere sichtbar und erklärungsbedürftig. Ein gutes Gewissen als innerer Richter im Leiden. Petrus lenkt den Blick mitten im Leiden auf eine unsichtbare, aber sehr empfindliche Instanz in uns, das Gewissen. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zuschanden werden, euch Übles nachgeredet wird. Verleumdung bedeutet, dass andere unser Leben falsch deuten und böse Motive unterstellen, wo in Wirklichkeit Gehorsam gegenüber Gott steht. In solchen Momenten kann es sein, dass alle äußeren Maßstäbe versagen, Menschen urteilen ungerecht, Umstände sprechen gegen uns, Erklärungen erreichen niemanden. Gerade dann wird das Gewissen zu einem inneren Richter, der nicht bestechlich ist, aber tiefer sieht als jeder menschliche Blick. Paulus beschreibt, wie sein Gewissen nicht isoliert funktioniert, sondern vom Heiligen Geist erleuchtet ist. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Das Gewissen ist Teil unseres menschlichen Geistes und wird durch den innewohnenden Geist Gottes geschärft. In Vers 16 fährt Petrus fort, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit in dem, worin ihr als Übeltäter verleumdet werdet, die, welche euren guten Lebenswandel in Christus schmähen, zuschanden werden. Da das Gewissen ein Teil unseres menschlichen Geistes ist, bedeutet es, wenn wir auf unser Gewissen achten, dass wir vor Gott auf unseren Geist achten. Ein gutes Gewissen bedeutet nicht, dass wir keine Fehler machen, sondern dass wir nichts bewusst festhalten, von dem wir wissen, dass es Gott widerspricht. Es fragt leiser, aber eindringlicher als alle äußere Kritik, bin ich in meinem Umgang mit Menschen, mit Worten, mit Geld, mit Macht und Anerkennung vor Gott aufrichtig? Bin ich bereit, mich korrigieren zu lassen, statt mich hinter frommen Formulierungen zu verstecken? Petrus verbindet den guten Lebenswandel ausdrücklich mit der Formulierung in Christus, es geht also um mehr als moralische Korrektheit. Es geht um einen Alltag, der aus der Gemeinschaft mit Christus lebt. Wo Gott es zulässt, dass jemand für Gutes tun leidet, wird ein gereinigtes Gewissen zu einer tiefen Stütze, es trägt, wenn der Applaus ausbleibt, es tröstet, wenn Missverständnisse nicht aufgelöst werden, es gibt leise Zuversicht, dass Gott selbst unsere verborgenen Wege kennt. So wird Leiden nicht sinnlos, sondern zu einem Ort, an dem Ehrlichkeit, Lauterkeit und Treue vor Gott kostbar werden wie gereinigtes Gold. In dieser Perspektive bekommt das Gewissen etwas Tröstliches. Es ist nicht nur Ankläger, sondern auch Zeuge. Wenn der Geist Gottes unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, stärkt er zugleich das Gewissen, damit es uns nicht in falsche Selbstanklage treibt, sondern uns in den Lichtkreis Gottes stellt. Ein gutes Gewissen ist daher weder selbstgerecht noch skrupulös, sondern von Gnade geformt, es kennt die Tiefe der eigenen Schuld und die Tiefe der Vergebung. Gerade im Leiden kann das eine stille Befreiung sein. Man muss nicht überall verstanden werden, wenn man weiß, dass Gott das Herz sieht, man muss nicht jede Verleumdung widerlegen, wenn das innere Zeugnis vor Gott klar ist. Aus dieser Klarheit wächst eine milde, nicht verbitterte Haltung, man kann Unrecht ertragen, ohne innerlich zu zerbrechen, weil man sich von einem anderen Gerichtsspruch halten lässt als dem der Menschen, von dem Urteil des einen, der das Verborgene kennt und einmal alles ins Licht bringen wird. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung, und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zuschanden werden, euch Übles nachgeredet wird. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Ein geschärftes, durch den Geist Gottes erleuchtetes Gewissen ist im Leiden wie ein innerer Kompass, es entlarvt Unaufrichtigkeit und Unversöhntes, aber es bewahrt auch davor, sich von verzerrten Urteilen anderer fesseln zu lassen. Wer lernt, auf dieses stille Zeugnis vor Gott zu achten, gewinnt eine eigenartige Freiheit, man wird zugleich empfindlicher für Sünde und gleichzeitig sicherer in der Gnade. In ungerechten Anklagen und Missverständnissen muss das Herz dann nicht ständig zwischen Rechthaberei und Selbstverdammnis hin- und hergerissen sein. Es darf ruhen in der Gewissheit, dass Gott unser Ringen um Treue sieht, korrigiert, wo es nötig ist, und stärkt, wo wir um seines Namens willen Unrecht tragen. So wird das Gewissen nicht zum engen Käfig, sondern zu einem Licht, das unseren Weg durch dunkle Täler hindurch heller macht. Christi Tod, Zugang zu Gott und Sieg über unsichtbare Mächte. Mitten in seiner Ermutigung an leidende Christen führt Petrus in die Tiefe des Evangeliums. Er schreibt, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott hinführe, einerseits im Fleisch zu Tode gebracht, andererseits aber im Geist lebendig gemacht. Hier wird das Leiden Christi nicht als tragische Geschichte erzählt, sondern als einmaliges, ausreichendes Werk. Der Gerechte, Christus, der keinen eigenen Schuldanteil hatte, stellt sich freiwillig an die Stelle der Ungerechten. Unsere konkreten Verfehlungen und unsere tief sitzende Verdorbenheit bildeten eine echte, unüberwindbare Trennung zu dem heiligen Gott. Am Kreuz trägt Christus diese Last, er steht unter dem vollen Ernst des göttlichen Gerichts über die Sünde. Damit beseitigt er nicht eine vage Distanz, sondern sehr reale Hindernisse, Schuld, Scham, Gottesferne. Ziel dieses Todes ist erstaunlich persönlich formuliert, damit er euch zu Gott hinführe. Es geht nicht zuerst um ein neues System, sondern um Zugang zu einer Person. Christi Tod öffnet nicht nur einen Weg in den Himmel, sondern einen Weg ins Herz Gottes. Christus ist auch ein für alle Maliachi wegen der Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, im Fleisch getötet, aber im Geist lebendig gemacht. Christus ist der Gerechte und wir sind die Ungerechten, dennoch ist er für unsere Sünden gestorben. Christus starb wegen unserer Sünden, damit er uns zu Gott bringen könnte. Sein Tod beseitigte alle Hindernisse, insbesondere die Hindernisse unserer Sünden und unserer Ungerechtigkeit. Gleichzeitig hebt Petrus eine unsichtbare Dimension des Kreuzes hervor, die leicht übersehen wird. Christus wurde im Fleisch getötet, aber im Geist lebendig gemacht, und in dieser Lebendigkeit ist er hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs wartete. In Verbindung mit anderen Schriftstellen wird deutlich, dass es sich bei diesen Geistern um gefallene Engel handelt, die in den Tagen vor der Flut besonders schwer gesündigt haben und seitdem verwahrt sind. Christus verkündigt ihnen nicht noch eine Chance zur Umkehr, sondern den vollendeten Sieg Gottes. Das Kreuz, das für die Welt wie eine Niederlage wirkt, ist für die unsichtbaren Mächte das öffentliche Ende ihres Anspruchs. Was in 1. Mose als dunkle Bedrohung über der Schöpfung beginnt, findet hier seine Antwort: Der Sohn Gottes geht den Weg bis in die Tiefen des Todes und tritt dort als Sieger auf. Sein Tod ist nicht nur unsere Rettung aus der Schuld, sondern die Demütigung der Mächte, die Menschen in Finsternis halten wollen. Diese doppelte Blickrichtung, zu Gott hin und gegenüber der unsichtbaren Welt, hat unmittelbare Bedeutung für Leiden um der Gerechtigkeit willen. Wer weiß, dass Christus mich durch seinen Tod wirklich zu Gott hinführt, hat im Leiden einen festen Ort, nicht nur ein besseres Morgen, sondern einen Zugang zu Gott heute. Die Verbindung ist nicht fragil, sie hängt nicht an meiner Stärke, sondern an seinem vollbrachten Werk. Gleichzeitig wird deutlich, keine Anfechtung, keine Versuchung, keine geistliche Finsternis ist die erste oder letzte Instanz. Der für mich gestorben ist, hat den Mächten, die mich anklagen wollen, die Grundlage entzogen. Wenn Leiden schwer und sinnlos zu sein scheinen, bleibt dieses leise, aber starke Zeugnis: Christus ist tiefer hinabgestiegen, als meine Not je reicht, und höher hinaufgegangen, als meine Hoffnung je gedacht hätte. In dieser Bewegung, hinab in den Tod, hinauf zur Rechten Gottes, liegt die Kraft, die uns auch in den dunkelsten Stunden nicht nur ausharren lässt, sondern mit einer Hoffnung erfüllt, die über alle sichtbaren Umstände hinausreicht. So wird jedes Leiden, das wir in der Nachfolge Christi erleben, an dieses Zentrum rückgebunden, an den Gerechten, der für die Ungerechten gelitten hat. Unsere Geschichten bleiben unterschiedlich, unsere Wunden und Fragen ebenso. Doch unter ihnen liegt ein gemeinsamer Grund, der nicht wankt, das Kreuz, das zu Gott hin öffnet und den Mächten der Finsternis die Stimme nimmt. Wer sich daran festhält, wird vielleicht nicht sofort getröstet, aber auf Dauer geerdet und ausgerichtet. Die Angst vor unsichtbaren Kräften verliert ihr Gift und die Schwere der Schuld verliert ihren Druck, weil beides an einem Ort aufgehoben ist, in dem einen, einmaligen Tod Christi. Daraus erwächst eine stille, tief verwurzelte Zuversicht, die sagen kann: Mein Weg mag durch Wasser gehen wie der Weg Noahs, aber der, der durch seinen Tod und seine verborgene Siegesproklamation herrscht, bringt auch mich sicher zu Gott ans Ziel. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott hinführe, einerseits im Fleisch zu Tode gebracht, andererseits aber im Geist lebendig gemacht. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Der Blick auf den Tod Christi als Zugang zu Gott und als Sieg über unsichtbare Mächte verankert das Herz in einer größeren Geschichte als der eigenen Leidensgeschichte. Man ist nicht mehr nur den Launen von Menschen, Umständen oder inneren Dunkelheiten ausgeliefert, sondern steht unter der Herrschaft dessen, der für einen gestorben ist. Diese Gewissheit muss nicht laut sein, sie kann sich als leiser, standhafter Grund unter allem Fühlen ausbreiten. Dort, wo Angst vor Schuld, vor Zukunft oder vor unsichtbaren Bedrohungen das Herz bedrängen will, hilft die Erinnerung: Der Gerechte hat für mich, den Ungerechten, gelitten, um mich zu Gott zu führen, und seine Siegesbotschaft reicht tiefer als alle Abgründe. Wer das mehr und mehr erfasst, findet im Leiden nicht nur Trost, sondern eine wachsende Hoffnung, die weiß: Am Ende steht nicht das Chaos, sondern der Gott, zu dem Christus mich unwiderruflich hinführt. Herr Jesus Christus, du Gerechter, der du für uns Ungerechte gelitten und den Tod überwunden hast, wir danken dir, dass dein Kreuz alle Mauern zu Gott niedergerissen hat und uns ein lebendiger Weg in seine Gegenwart geworden ist. Stärke uns durch deinen Geist, damit du in unseren Herzen geheiligt wirst, besonders wenn wir missverstanden, angeklagt oder bedrängt werden. Schärfe unser Gewissen im Licht deiner Wahrheit, damit wir nicht im Verborgenen leben, was wir nach außen verleugnen, sondern in einem ehrlichen, einfachen Lebenswandel in dir. Lass die Gewissheit deines Sieges über alle finsteren Mächte unsere Angst vertreiben und unsere Hoffnung nähren, dass kein Leiden vergeblich ist in deiner Hand. Fülle uns mit deinem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, und mit einer Freude, die stärker leuchtet als die Drohungen dieser Welt, damit dein Name geehrt wird. Amen.